Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Das würde ich gerne sehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Donald Trump sich durch die Welt Ellbogen begrüßt. Ich glaube, da gäbe es ganz viele blaue Augen. Und dann einfach so zeigen will, was er für ein Mucki-Typ ist. Das klingt richtig, richtig gut. So, es geht los.
Mit Motortesten.
Vielleicht es geht los. Ja, das ist, der Motor ist an, den habe ich schon in Erfahrung. Wo ist denn jetzt der Schlüssel?
Den hast du da?
Ja. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Mein heutiger Gast ist Benjamin.
So heiße ich.
Ja.
Bürgerlich.
Und, jetzt beschlägt hier das Auto. Es ist nachts mal wieder, es ist wieder eine Nachtautofahrt, die wir machen müssen und wir nutzen jede Sekunde
für euch,
für uns, um auch einen Podcast aufzuzeichnen. Wir fahren jetzt gerade nach Basel. Nein, wir fahren zum Flughafen Basel-Mulu und Freiburg. Und wir haben uns gerade gefragt, wo eigentlich dieser Flughafen liegt. Also so wo, in welchem Land. Und wir haben auf der Karte geguckt, das ist Frankreich. Mhm. Wir haben ein großes Abenteuer, weil Ben nämlich erst... du bist doch zweimal geimpft.
Ich bin zweimal geimpft.
Aber du sollst doch keine Sorgen machen. Weil du hattest doch Angst, dass wir durch einen Schnelltest... Du dachtest doch, du müsstest einen Schnelltest machen.
Genau, weil meine volle Durchgeimpftheit erst am 3. August offiziell existent ist.
Du bist frisch zweitgeimpft.
Genau.
Ja.
Ich muss hier ein bisschen das Fenster aufmachen.
Okay, ich sehe auch nichts.
Ich
weiß auch, warum es beschlägt, weil ich gerade schwitze.
Ja.
Extrem schwitze, denn ich bin kurz bevor wir hier losgefahren sind, nochmal Sport machen gewesen und habe mich, glaube ich, verausgabt. So heißt das. Ich sehe alles.
Okay. 8 Kilometer bist du gelaufen?
Ja.
In?
40 Minuten.
Na, das ist gut.
Und deswegen, ich glaube, diese Scheibe beschlägt, weil von meinem Körper so viel Hitze ausgeht. Ich bin auch selbst überrascht. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Nein, also wir fahren nach Basel, um einen Kollegen abzuholen, der uns hier bei unserem Dreh unterstützen wird in Freiburg. Und wir sind hier auf Recherche für unseren Film über die gespaltene Gesellschaft. Jetzt mache ich das Fenster auf, weil sonst, ich habe hier keine Stoffpuschel an den Mikrofonen, die fangen dann an zu rauschen.
Aber wollen wir gegen den Baum fahren oder also was ist die Alternative?
ich fahre lieber gegen den Baum.
Als dass der Podcast irgendwie einen
schlechten Ton hat. Okay. Weil dieser Podcast ist bekannt dafür, dass er immer gute Tonqualität hat.
Genau. Ja.
Deswegen möchte ich das nicht aufs Spiel setzen, diesen guten Ruf. In Apple Lossless bei Apple Podcast.
Habe ich letztens auch im Sennheiser Magazin gelesen, dass der da besonders gelobt wurde.
Genau, wir fahren jetzt dorthin, haben eine Stunde ungefähr Zeit, und nutzen diese Zeit, um einen Podcast zu machen. Und als erstes, lieber Ben, möchte ich mit dir darüber sprechen.
Ich kenne die Frage noch nicht.
Ja, ich weiß, das scheiß Ding hier hat sich nicht gemerkt, wo wir hinwollen. 38 Minuten, 36, los. Los geht's.
Oh, kommen wir genau pünktlich an.
Nee, da landet Malte ja. Der braucht ja noch einen Moment, der sitzt bestimmt ganz hinten, in der Mitte, muss als letzter aussteigen. Dann hat Malte, glaube ich, der ist dafür bekannt, dass der immer außerordentlich viel Gepäck dabei hat.
Das hat er schon bei mir abgeladen. Ich habe das schon in meinem Zimmer, das hat er extra davor abgegeben.
Also weißt du, so ein Riesenkoffer, irgendwie mit Malte hat ja irgendwie auch so extravagante Hobbys. Ich glaube, so ein Bullset hat er immer mit dabei.
Es ging eigentlich. Ein paar Hemden waren mit dabei, wo ich mich gewundert habe, dass er Hemden trägt.
Ja, es ist halt so ein ordentlicher junger Mann, der Bull spielt. Ich glaube, im Herzen ist Malte, glaube ich, auch als Westberliner ist er eigentlich Freiburger.
Kennen die Hörerinnen und Hörer eigentlich Malte schon?
Okay. Aber ich weiß, dass es Malte Leute kennt, die diesen Podcast hören und die alles, was wir bis hier besprochen haben, war eine reine Beleidigung für Malte.
Aber nur für Insider.
Für Malte.
Genau.
Ja, aber Malte wird auch in diesem Podcast auftauchen irgendwann und dann können die Leute ihn kennenlernen und wissen, wer das ist.
Ich mache mal hier ein bisschen die Lüftung runter.
Genau. Jetzt können wir auch die Scheibe wieder zumachen, weil sie nicht mehr beschlagen ist. So, die erste Frage, die ich mit dir besprechen möchte. Ben, gibt es einen anbiedernden Händegruß, deiner Meinung nach? Ein anbiederndes Handschütteln?
Nein.
Okay.
Gibt es nicht. Händeschütteln ist für mich keine Anbiederung, sondern einfach eine Grundform der Höflichkeit und des menschlichen Naheseins.
Wir sind ja hier unterwegs mit dem Kamerakollegen Michael Gomagata, der festgestellt hat, dass er bewertete du bist, glaube ich, bekannt dafür als der Händeschüttler
dieser Firma.
Nee, der Händeschüttler, wie nenne ich das jetzt einfach?
Bitte?
Der Händeschüttler der Herzen. Also du schüttelst einfach von jedem die Hand.
Nein, nicht, wenn er es nicht möchte oder sie.
Das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass du so ein...
Ich bin nicht übergriffig. Also ich muss nicht jedem meine Patschehand irgendwie an den Körper drücken.
Ich glaube, unser Kamerakollege, dessen Namen ich nicht nochmal sage, weil er das nicht möchte, glaube ich... hat das Gefühl, dass du jedem die Hand reichst. Und er ordnete das ein als flau.
Als oder lauwarm, hat er gesagt.
Nee, das war das Zweite.
Ideologisch.
Ideologisch. Also du bist der ideologische Händeschüttler der Herzen, der lauwarm Harmonie sucht.
So würde mich Susi von Herzblatt jetzt beschreiben.
Das ist doch voll schön eigentlich. Lernen Sie Ben kennen mit seinem weichen Handdruck der Liebe. Also du würdest sagen, wir sind ja gerade unterwegs in Kreisen derjenigen, die davon überzeugt sind, dass alles gerade so ein bisschen schief läuft in unserer Regierung, in unserer Gesellschaft. Und da hast du ja auch so knallhart durchgehändeschüttelt. Das war dann so.
Ja, tatsächlich.
Schüttelst du immer die Hände?
Bei Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe, ja, klar.
Also sind offensichtlich Menschen, mit denen du länger als 10 Minuten Zeit verbringst?
Nee, das nicht. Das war schon am Anfang. Ich habe mir das ja vorher überlegt. Ich habe schon das als eine vertrauensbildende Maßnahme initiiert. Also es hat schon was damit zu tun, dass sich die Menschen auch einfach wohlfühlen und angenommen fühlen. Und wenn ich mit Menschen auch arbeite oder wenn Menschen halt darauf sehr viel Wert legen und wir haben jetzt mit Menschen sehr zu tun, die mit dieser Entfremdung, mit diesem Abstand und mit diesen ganzen Konsequenzen aus den Hygieneregeln ein großes Problem haben. Und wenn ich dann irgendwie merke, dass es irgendwie zugänglicher dadurch wird oder dass sie sich angenommen fühlen.
Ja, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Liegt zufällig in der Nähe des Aufnahmegeräts ein Telefon? Das wäre schädlich für die Aufnahme. Kannst du das nochmal kontrollieren? Weil meins habe ich weggelegt, nicht, dass deins da in der Nähe liegt.
Nee, das liegt hier.
Ich finde es gut, dass wir, während wir auf die Autobahn auffahren, erstmal Licht im Auto anmachen. Ich glaube, jeder, der an uns vorbeifährt, landet gleich im Straßengraben.
Warte mal, soll ich...
Nee, alles okay. So die gut. Entfernung funktioniert.
Okay.
Also du bist... ich verstehe tatsächlich, also aus strategischen Motiven verstehe ich das, dass du die Hände geschüttelt hast.
Es ist ja nicht nur strategisch, aber in dem Moment jetzt bei der Gruppe, bei den Menschen, mit denen wir gerade zusammen arbeiten, habe ich das schon so das Gefühl gehabt, dass... Also ansonsten... Bei anderen Menschen jetzt, letztens haben wir ja in Berlin gedreht, da haben wir uns nicht die Hände geschüttet. Und grundsätzlich ist es ja eh gerade schwierig irgendwie mit Händeschütteln. Also den einzigen, bei dem ich das gerade tue, ist eigentlich eher so meine Familie, die auch alle schon durchgeimpft sind. Oder Freunde, die halt auch alle schon jetzt also
bekommen haben. Wenn die ZDF-Sendung Heiß und Fettig ein großer Publikumserfolg gewesen wäre und wir jetzt in der 14. Staffel wären und wir einen Bericht gemacht hätten über die Zungenküss-Gang von Freiburg, hättest du sie dann mit Zungenküssen begrüßt?
Nein, auch ich kenne Grenzen. Mensch mag es nicht glauben, aber auch ich habe meine Grenzen. Und wollen wir uns noch lange über das Händeschütteln?
Ich finde das ein schönes Gespräch, weil ich glaube, es gab auch mal eine Podcast-Folge, wo wir über die Wichtigkeit des Händeschüttelns und dass ich das als das richtige Mittel zum Begrüßen empfinde. Also dass ich das, die perfekte Begrüßung ist für mich ein guter Händedruckschüttler.
Ja, absolut.
Ja. Du hast allerdings auch dann noch gehigh-fived.
aber eher so, um das Händeschütteln dann vielleicht zu vermeiden und noch ein bisschen kürzer zu machen. Das war dann eher dieses High Five,
eigentlich war es eine lustige Situation, weil wir hatten so eine relativ heikle Situation auf dem Marktplatz, wo es auch so ein bisschen heikel wurde. Ja. Und wie das Kamerateam verabschiedet sich von der einen Gruppe, die auf diesem Marktplatz sich befunden hat und Reden gehalten hat. Tschüssi, plock, 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 plock. Und hast dann so einmal alle durchgehighfived.
Ja. Weil die Menschen mir ja auch vertrauen und weil die Menschen ja irgendwie vor unseren Kameras sind, mit uns
das ist richtig. Ihr Leben teilen. Ich dachte, du wolltest mit ihnen so ein Basketballteam gründen.
Nee, es hat auch was einfach mit einem Respekt und mit einer Wertschätzung zu tun in dem Moment. Und sie geben uns ihre Zeit, sie geben uns ihre Energie, sie geben auch ihre Wahrheiten uns preis und wir dürfen mit ihnen jetzt zusammen
tatsächlich
Zeit verbringen
und arbeiten. Ernste Frage, die ist gar nicht ironisch und auch gar nicht lustig gemeint, als Kameramann.
Ja.
Wie wichtig ist es, dass dich die Protagonisten als Kameramann wahrnehmen? Ist eine ernste Frage. Das ist jetzt nicht irgendwie so, du halt dich bitte im Hintergrund, Ben. Sondern tatsächlich ist es so, ist es deiner Meinung nach, ist ja glaube ich, eine Ideologie. Das ist, glaube ich, eine Vorstellung der eigenen Arbeit. Also als Kameramann ist es wichtiger, vom Protagonisten nicht gesehen zu werden? Oder ist es wichtig, dass der Protagonist dich als Verbündeten wahrnimmt?
Kommt ganz auf die Situation an, es kommt ganz auf das Projekt an und es kommt ganz auf die Menschen an, mit denen ich zu tun habe. Ich glaube, das kann ich nicht so pauschal beurteilen oder so pauschal sagen.
Ja, oder sagen wir mal, in einem Fall, wie in diesem jetzt, wo wir Menschen begleiten und beobachten, was würdest du sagen? Ist es wichtig, die Leute wissen, wer du bist und nehmen dich wahr, oder ist es wichtig, du verschwindest im Hintergrund?
Auch da gibt es ja beide Situationen. Mal bin ich irgendwie denen ziemlich nah und sie nehmen mich als Kameramensch wahr und manchmal gibt es Situationen, wo ich auch versuche, mich ein bisschen im Hintergrund zu halten, um Bilder zu machen, die vielleicht jetzt nicht Aufmerksamkeit erzeugen sollen in dem Moment, wo ich sie mache.
Weil zum Beispiel der stillste Podcast-Gast dieses Podcast, Michael Theos, ist ja zum Beispiel ein Kameramann, der sich irre zurückhält, aber trotzdem, wenn es dann darum geht, sich eigentlich auch, also wenn jetzt einer der Protagonisten irgendwie auf Toilette muss, würde der mitgehen und den Film.
Also ist halt so der Sneakmaster. Also wirklich.
Sneakmaster 5000.
Das ist eine Sache. Erstens ist er ja ein bisschen kleiner als ich, ein bisschen dünner. Und
auch ist es kleiner als du?
Ein bisschen schon. Nein, aber irgendwie schlanker. Also er wirkt nicht so raumgreifend. Und er zieht sich halt auch immer sehr neutral an und sehr unauffällig.
Wie eine Tüte eigentlich. Ich finde, der sieht immer aus wie so eine Tüte, die bei American Beauty durch den Wind fliegt.
Nein, Michael, das tust du nicht.
Doch, das ist eine große Fähigkeit. Der sieht halt aus, der fliegt so durchs Bild und keiner merkt den.
Und er wirkt halt wirklich absolut unauffällig. Und immer wenn ich ihn so beobachte, ab und zu darf ich ja auch mit ihm zusammen drehen, ich bewundere ihn für diese Möglichkeit oder für diese Art und Weise. Ich krieg's nicht hin.
Das liegt aber auch daran, dass du noch einen großen, sehr schätzenswerten, aber Besonderheit hast. Du schwitzt halt auch erstmal alle Protagonisten so ein. Das ist ja, du bist ja, wenn du dich schüttelst, das ist ja wie so ein Labrador, der aus dem See kommt. Was ich ganz toll finde.
Da hast du schon wieder auf mein Schwitzen.
Da habe ich ganz viele Nachrichten zu bekommen. Könnt ihr bitte mehr über Bens Schwitzen reden?
Ja.
Wurde ich gebeten.
Nur weil du so ein Großstadtneurotiker bist, der mit Körperreaktionen...
Ey, ich schwitze auch. Guck mal, ich sitze gerade neben dir und schwitze richtig hart.
Jetzt schütte dich doch mal wie so ein Bernardiner.
Alles nass, die Scheibe. Wir müssen die Klimaanlage wieder anmachen. Ich glaube, ich fahre ganz langsam. Ich glaube, wir werden gleich von der Polizei angehalten, also, weil ich so langsam fahre.
Kurz für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch nie einen Menschen vollgeschwitzt, den ich vor meiner Kamera hatte.
Aber viele, die hinter deiner Kamera waren.
Das mag sein, aber damit müssen sie dann halt auch einfach leben.
Ja.
Und ich finde ja auch Schwitzen an sich jetzt nicht schlimm. Es ist Wasser mit ein bisschen Salz. Fertig.
Muss ich den Übergang jetzt bilden zu diesem... weil der fährt so ganz komisch. Ich fahre aber 100. Ich muss doch nicht schneller als 100 fahren.
Und die Scheibe beschlägt schon wieder.
Ich fahre mal noch schneller als 100. Wenn die wüssten, dass wir einen Podcast aufzeichnen.
Oh, jetzt macht er auch noch Blinklicht. Was macht er denn da? Irgendwas ist.
Ja, es hat ihn gestört, dass ich 100 fahre und nicht 105. Dabei darf er ja nur 100 fahren.
Ja.
Ich glaube, dieses Land zerbricht an den Regeln, die es auf diesen Autobahnen gibt.
Dann fahr doch jetzt mal 108, genau 109.
Also ich kann hier mit Automatik fahren. Mache ich mal. Wie fandest du denn eigentlich diese Dreharbeiten bis jetzt? Also wie nimmst du sie wahr? Was fällt dir auf, ohne viel zu verraten, was wir drehen? Aber ja. Macht es dir Spaß? Es ist ja schon ein recht komplexes und gefühlt irgendwie so ein unübersichtliches Thema, diese gespaltene Gesellschaft. Also was nimmst du so wahr?
Haben wir schon erzählt, worüber wir drehen, ne?
Es ist auf jeden Fall, wir haben im Podcast schon darüber geredet, dass wir einen Film dazu machen über gespaltene Gesellschaft.
In einem vorherigen, okay.
Und wenn jemand irgendwie sich informieren will, kann auch einfach googeln und dann findet man auch raus, dass wir diesen Film gerade machen.
Ja.
Das war
Schweigen? Ja, ich weiß, das ist eine Frage, weil ich denke darüber gerade nach. Denk. Wie nehme ich die wahr? Ich nehme die als sehr, sehr fordernd wahr. Ich nehme die als sehr... Ich muss mich oftmals sehr zurückhalten. Ich merke, wie ich immer wieder auch, wenn du mit den Menschen schon eine Stunde diskutiert hast oder wir auch schon mit mehreren Menschen am Tag irgendwie lange und breit über diverse Dinge geredet haben, dass ich dann immer noch Redebedarf hatte oder hab.
Ja.
Auch die erste Abend, erste Nacht, dass ich dann nochmal kurz mit ihm irgendwie was sprechen wollte und du dann schon mit den Augen gerollt hast und dachtest so, oh Mann, jetzt ich will einfach nur nach Hause ins Bett, das war irgendwie kurz nach
eins. Die Gespräche sind auch wirklich sehr lang. Also wir haben heute 2 Interviews geführt und ich glaube, insgesamt haben diese 2 Interviews irgendwie so 5 Stunden gedauert.
Ja, fast so 4, also ja.
4,5 Stunden oder so. Das ist so, man verbringt auf jeden Fall sehr viel Zeit mit sehr, sehr langen, ausdauernden Gesprächen.
Aber weil sie natürlich auch immer wieder dieses Thema so sehr dann auch droppen und weil man sich so oft immer wieder auch um dieses zentrale Thema, mit dem sie sich halt auch zentral so beschäftigen, in der
aber da würde mich
Zeit.
Tatsächlich interessieren, also nicht, ich habe nicht die Augen gerollt, das stimmt nicht, ich war einfach, glaube ich, nur erschöpft
du
und wollte
müde.
Los.
Ja, ich weiß.
Weil was war dein Bedürfnis? Weil letztendlich redest du ja, man redet ja immer wieder über dasselbe und selbst innerhalb eines Gesprächs drehst du dich ja wahnsinnig im Kreis. Also was war dein Bedürfnis, dann nochmal darüber zu sprechen?
Es einfach ihm zu sagen, dass ich es total unangebracht finde, dritte Reichsvergleiche zu bringen.
Ja.
Dass ich es einfach falsch finde. Und dass ich es einfach nicht statthaft finde und dass ich diese Wortklauberei zwischen Vergleich und Gleichsetzung einfach bekloppt finde. Also das habe ich natürlich wortwörtlich nicht gesagt, aber...
Du hast die Hand geschüttelt.
Nee, das habe
ich... Nee, also nicht, ich wollte einen Witz machen. Tschüss! Aber jetzt noch richtig schön ihren feuchten Ben.
Und dass ich es halt einfach nicht nachvollziehen kann, warum diese Menschen immer wieder mit diesem Dritte Reich... Judenstern und sonstigen Vergleichen kommen müssen.
Ja.
Es ist einfach für mich innerlich so ein, da geht der Dampfkessel an und ich rotiere richtig und muss dann auch während des Interviews, während du ja mit ihnen auch schon lange redest und auch genau das immer wieder anprangerst, auch immer wieder ganz klar Grenze und eine rote Linie ziehst.
Die ich nicht überschreiten möchte.
Die du nicht überschreiten und die sie auch nicht überschreiten sollten.
Was mich total fasziniert daran ist immer so, also es wird sich ja oft in vielen Gesprächen, die wir im letzten Jahr geführt haben, wurde sich ja sozusagen verwehrt gegen irgendwie, man möchte nicht in die rechte Ecke gedrückt werden, genau. Egal über welchem Spektrum man sich unterhalten hat.
Ja.
Aber man selbst wählt dann immer oder oft diesen Vergleich.
Ja.
Das finde ich so faszinierend.
Und das ist wirklich gaga.
Ja.
Und da denke ich mir auch so, na dann bringt doch diese Vergleiche nicht. Dann würde man doch euch auch ein bisschen, vielleicht auch noch einen Ticken ernster nehmen.
Ja, ich glaube, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war Jana aus Kassel.
Ja.
Diese Sophie-Scholl-Geschichte. Das war so, wo ich dann so auch so echt so große Fragezeichen auf dem Kopf. Also dann überlegt man, ist das jetzt eine Provokation oder ist das eine, was ist das? Was soll das bringen in einem Land wie Deutschland, das ist doch klar, dass du damit irgendwie so viel Kritiker und so viel Stirnrunzeln in der mildesten Form erzeugst.
Ja, es ist auf der einen Seite meines Erachtens eine extreme Unreflektiertheit der Situation gegenüber. Es ist aber auf der anderen Seite, ich versuche sie ja auch immer so ein bisschen zu verstehen, wie sie da hinkommen. Und sie begreifen sich ja selber als Widerständler. Wir hören ja immer wieder dieses Wort Widerstand. Sie sind im Widerstand. Und
ich glaube, das ist so, für mich ist das so eine Art Whataboutism in so einer Extremversion.
Ja.
Also so, du nimmst irgendwie dir was anderes und machst es dir zu eigen für deine Argumentation. Was total legitim ist, aber ich finde, man sollte das auch kritisieren dürfen.
Erstens das und zweitens ist es ja teilweise so ein wahlloser Eklektizismus irgendwie. Freie Linke, Che Guevara.
Ich weiß immer nicht, was Eklektizismus bedeutet.
Na, so zusammengeballert irgendwie. Aus allem sich irgendwas rauszuklauben und dann sich da was eigenes, sein eigenes Süppchen rauszuballern.
Das fand ich immer cool, als im Studium irgendwelche Leute gesagt haben, ja, ich finde das sehr eklektisch. Und ich hatte und ich habe dann nur genickt, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, das ist zum Beispiel, wenn sie auf der einen Seite machen sie halt einen roten Stern, nennen sich Freie Linke, dann nehmen sie Che Guevara und auf der anderen Seite haben sie dann noch irgendwie Stauffenberg und Sophie Scholl und das alles irgendwie zusammen in einer ganz komischen, kruden Mischung. Und dann vergleichen sie sich vielleicht noch mit Anne Frank.
Ah, da habe ich mal ein lustiges Buch gelesen in den 90ern. Ich habe vergessen, der Autor ist ganz berühmt in Deutschland. Der hat ein Buch geschrieben über diese Remix-Culture, dass wir im 21. Jahrhundert nur noch im Remix leben. Also alles, was wir erleben, ist einfach eine Neuzusammensetzung.
Samplen,
gesampled. Also das kannst du auf Musik beziehen, auf Filme, auf gegenwärtige Ereignisse. Das ist alles einfach immer nur noch ein Sample von schon Geschehenem ist. Das ist interessant.
Ja,
also eigentlich belegt es so ein bisschen das, was wir gerade erleben. Weil tatsächlich ist, glaube ich, das Schwierige, wenn du dich zwischen den Gräben bewegst. Du kriegst immer so ein Versatzstücke von so viel erzählt.
Mhm.
Von so unterschiedlichsten Meinungen, die sich vermischen, die Ansichten, wissenschaftliche Fakten, gemischt mit Gefühlen, gemischt mit irgendwie Tatsachen. Das ist sowieso ganz kompliziert, dem zu folgen.
Ja, weil es absolut inkohärent ist und weil es sich meistens schon nach dem zweiten oder dritten Satz schon in sich widerspricht.
Ja.
Und weil sie dann auch, wenn sie irgendwie sagen, sie haben ein Problem damit oder ein Problem damit und du konkret nachfragst, was ist denn dein Problem damit? Nach zwei Sätzen merken sie schon, eigentlich ist es nur ein Gefühl. Und sie können es gar nicht wirklich sachlich, argumentativ, rational begründen, sondern es ist immer so ein Unwohlsein.
Also eigentlich alle Gespräche, die wir beide seit 5 Jahren miteinander führen. Also wir beide sind ja eigentlich, wenn wir diskutieren, also da ist keiner von uns beide besser oder schlechter als der andere, aber wenn wir so uns mal so richtig eingehakt haben ineinander, wird das ja auch sehr unsachlich und immer so...
Nee. Na, weil du recht haben willst.
Du aber willst du ja nicht auch
diskutieren, du willst ja recht haben.
Du doch auch.
Nee, ich will gerne mit dir drüber reden und eine gemeinsame Lösung finden. Nein,
ja,
ich will auch recht haben, aber ich weiß, dass ich auch nicht recht habe.
Also warum will man eigentlich, also grundsätzlich,
ich will nicht recht haben.
Nee, also grundsätzlich, warum ist das eigentlich so ein geiles Gefühl, recht zu haben? Grundsätzlich, also jetzt nicht auf uns beide bezogen. Es ist schon geil, wenn du irgendwie weißt, du hast recht. Warum ist das so für Menschen so wichtig, recht zu haben?
Also ich sag mal, ich kann jetzt erstmal nur von mir reden, oder ich sollte erstmal nur von mir reden, ich will jetzt gar nichts allgemein sagen. Ich hatte das Gefühl mal ganz, ganz krass, also so zwischen 20 und 30 wollte ich immer recht haben, ich wollte immer aus Diskussionen herausgehen, ich bin der Sieger, ich habe den anderen überzeugt oder ich habe den anderen mit meinen Argumenten irgendwie niedergerungen oder alleine gegen 5 Leute diskutiert, irgendwie nur um zu sagen am Ende, ey, ich habe es alle geschafft. Und irgendwie... So, mittlerweile habe ich es nicht mehr. Also irgendwie...
Ich hatte genau das Gleiche. Und ich war so rechthaberisch, so ein Naseweiß... Nee, das ist, glaube ich, ein falsches Wort.
Naja, so Besserwisser, Schlaubi-Schlumpf.
Warum wollten wir beide das so?
Anerkennung.
Aber eigentlich haben wir ja Leute vergrault damit.
Ja, aber das für uns... Also für mich selber war es immer, ich will den anderen zeigen, dass ich ihn überlegen bin. Das kann ich aus heutiger Perspektive sagen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl nicht mehr... irgendwie Menschen abzuwerten oder aufzuwerten oder mich irgendwie in irgendeine Level, ein Level zu ihnen zu bringen, sondern ich versuche halt einfach mit ihnen auf Augenhöhe zu sein und auch immer zu wissen, dass ich niemals komplett recht haben werde. Das geht einfach gar nicht. Sondern es ist immer nur ein, wie soll ich sagen, mittlerweile ist mir eine Frage wertvoller als 10 Antworten.
Wie viel Lebenszeit man mit solchen beknackten Diskussionen irgendwie in seinem Leben verbracht hat, wo eigentlich man wusste, man weiß nicht genug, aber man tat so, als hätte man genug Wissen dazu.
Ja, so aufschneiderisch.
Hm?
Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist halt auch, zumindest kann ich das sagen, ist meine Form des Erwachsenwerdens gewesen oder des charakterlichen Reifens.
Wie reifen diejenigen, die nicht widersprechen? Sind die schon reifer dann? Also die nicht das als Mechanismus haben, des Erwachsens werden, dass wenn sie Diskussionen einfach immer recht haben wollen. Also bei uns beiden ist es offensichtlich das Ding gewesen, dass man an seiner eigenen rechthaberischen Art arbeitet und sie verändert. Und ich meine, ich gelte immer noch, glaube ich, in Kreisen als rechthaberisch. Aber ich glaube, es ist wirklich erheblich weniger als früher.
Ist es. Kann ich wirklich so sagen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen.
Ja, so 2-3 Wochen.
Ja, genau. Ja.
Bonn. Nee, wie heißt du nochmal? Böhm. aber das ist so, ja. Stimmt, wir beide, wir kommen ja auch immer weniger, geraten wir aneinander.
Mhm.
Also es sei denn, wir drehen 14 Tage miteinander, dann kommen wir mal wieder aneinander.
Dann, dann auch erst am letzten Tag auf dem Flughafen BER bei der Zollkontrolle.
Fresse, Ben.
Hab ich ihn gekriegt.
aber das ist ja, glaube ich, erträglich. Aber dieses so, das ist eigentlich interessant, dass es zum Teil, dass es dazugehört zur Erwachsenwerdung. Ich frage mich ernsthaft, was sind die anderen Konflikte, die jeder Mensch mit sich austrägt und an denen er reift? Was gibt's noch? Also was kann man beobachten?
Was kann ich beobachten? Mit sich selbst klarkommen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Also, wie wir jetzt auch wieder festgestellt haben, dass bestimmte Menschen sehr viel auf sich selbst beziehen und immer einen sehr egozentrischen, neudeutsch narzisstischen Affekt
ich
haben und
kurz
so fort.
Bei Narzissmus, ich kenne mich damit nicht aus und ich bin auch, wie gesagt, kein Psychologe, also jetzt ein kleines Trigger-Warning, wir reden jetzt über Narzissmus. Warum gibt es, das ist so krass, ich habe das Gefühl, es gibt dieses Wort Narzissmus, taucht plötzlich super, also so wie vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr das Wort toxische Beziehung, toxische Männlichkeit so krass oft auftauchte und als beschreibendes, also als Adjektiv verwendet wurde, toxisch, etwas ist toxisch, ist jetzt gerade dieses Narzissmus. Super viele Leute sind plötzlich Narzissten, narzisstisch, haben narzisstische Störungen, sind irgendwie liegen auf einem narzisstischen Spektrum.
Ja, müssen sich von ihrem narzisstischen Freund trennen, der eine toxische Beziehung mit ihnen führt, sowas.
Ja. Wo kommt es her, dass plötzlich...
Oder Freundin.
Ich finde es so spannend.
Aber oftmals sind es Männer, die als Narzissten bezeichnet werden.
Hm.
Da hat die Emanzipation noch nicht so richtig Einzug gehalten.
Ich habe bei Spiegel Online einen Artikel gerade gelesen über narzisstische Mütter.
Ja.
Also wie schwierig das ist, wenn Mütter narzisstisch sind und wie schwierig das dann eben ist für die Kinder.
Ja, das war ein Bezahlbeitrag, deswegen hatte ich ihn nicht lesen können, aber ich habe es gesehen. Dass
das war sehr interessant. Also so das, wie groß die Arbeit eines Kindes ist dann im Erwachsenenalter über die narzisstische Mutter, die einen nie wirklich geliebt hat, weil sie sich nur selbst lieben kann, hinwegzukommen. Du musst jetzt mal kurz reden, weil ich bin schlecht in Ausfahrten.
Wir fahren jetzt gleich runter.
Wir fahren tatsächlich Richtung Lyon.
Ja, genau.
Wir sind gleich in Frankreich. Also nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gleich Französisch reden, weil...
Bonsoir.
Hattest du Französisch?
Dann, ja, ich hatte 4 Jahre Französisch in meiner Sek 1. Aber ich war damals irgendwie doof und
ich glaub,
die Lehrerin hat die Sprache uns nicht nur nahe bringen können und ich war so jugendlich doof und habe irgendwie es dann noch in der 10. Klasse abgewählt.
Jeder bereut mittlerweile, dass er sich nicht um die Sprache, die er in der Schule als zweite oder Drittsprache hatte, gekümmert hat. Was kannst du noch? Je m'appelle Ben?
Ja, und Arthur et un perroquet.
Was heißt das?
Arthur ist ein Papagei. Das war der erste Satz in unserem Französischbuch in der
7. Klasse. 4 Jahre Französisch, ersten Satz habe ich mir gemerkt.
Ja, ansonsten, ich verstehe so ein bisschen was, aber es ist echt, also lesen geht noch ganz gut. Also ich hatte ja auch irgendwie lange Latein und da gibt es ja auch viele Überschneidungen mit bestimmten Sachen.
Du erzählst mir jetzt was von den französischen Schriftzeichen, die sind ja anders,
gar
das ist
nicht,
ja wie Chinesisch.
Das ja, genau. Ja nein, aber ich würde gerne sehr viel mehr Französisch sprechen können und verstehen können und lesen können. Ich kann es leider nicht und ärgere mich.
Was
ich habe mich
da
mal sehr geärgert. Aber wir waren ja eigentlich noch bei Narzissmus. Du willst, oder wollen wir das nicht weiter?
Doch, ich weiß leider zu wenig dazu.
Ich auch. Aber
weißt du, warum
das... Wir waren ja, genau, warum es gerade so zeitgeistig ist.
Ja.
Ich lese ja ab und zu mal so ein philosophisches Buch, wie du weißt. Ich habe auch ein Buch von Eva Illouz gelesen. Und Eva Illouz ist eine israelische Soziologin. Die würde sagen, wir leben gerade in einem psychotherapeutischen Zeitalter. So nennt sie es. Und dass wir mit psychopathologischen Begriffen...
Warte.
Ja?
Wir fahren gerade über den Rhein, das finde ich irgendwie schön.
Aber da ist ganz viel Industrie und es sieht irgendwie komisch aus.
Der Rhein
aus.
Ist doch eigentlich der urdeutscheste Traumafluss, oder?
Da sprichst du jetzt den...
Ist nicht der Rhein irgendwie auch irgendwie Nibelungenlied?
Die Nacht am Rhein.
Und
Rheingold.
Ja, so Reinheitsgebot.
Rheinmetall.
Jetzt fällt mir ein. Reinlichkeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch noch was zu Rhein einfällt, schreibt es doch bitte
in die Kommis unten.
Unser Call to Action für heute Abend.
Genau, also so, du warst stehen geblieben bei Eva Illouz, ja.
Ja. Und was mir halt sehr oft auffällt und auch im Freundeskreis, ist, dass viele Leute solche psychologischen Begriffe benutzen, um andere Menschen zu charakterisieren. Was ich falsch finde, weil es gibt ja da diese, erstens diese Regel, Laien sollten keine Diagnosen stellen, sollten sich auch mit diesen Begrifflichkeiten zurückhalten. Aber sie tun es halt. Irgendwie, weil es sehr viele Menschen machen und weil man überall davon liest und weil wir, glaube ich, denken, wir könnten die Menschen damit irgendwie besser einschätzen oder in eine gute Schublade drücken. Und wenn wir sie dann irgendwo eingenordet, eingesortiert oder strukturiert haben, dann würden wir sie irgendwie verstehen können oder mit unseren Umgang mit ihnen besser irgendwie gestalten können. Was ich bezweifle, aber das fällt mir immer wieder so auf, wo ich auch versuche, irgendwie mich dagegen zu wehren. Und ich finde halt auch, Narzissmus gibt es ja auch diverse Definitionen. Und die Frage ist ja auch, was ist überhaupt Narzissmus? Und jeder von uns kennt ja auch narzisstische Situationen oder auch narzisstische Affekte bei sich, sich aufzuwerten, halt, sich abzuwerten. Es ist ja an sich erstmal nichts Unmenschliches. Oder
ich finde es halt so krass, weil
die Frage ist halt, wann man leidet drunter und dann wird es halt zur Krankheit.
Ja, aber weißt du, früher war das, also weißt du, so, wenn jemand früher, also früher waren dann so Narzissten eben sowas wirklich Krankhaftes,
ja.
Und heute sind halt ganz schnell ganz viele Leute plötzlich einfach Narzissten.
Na, durch Trump ist das natürlich extrem gekommen, weil Trump ja immer so fälschlicherweise von Manfred Lütz, Psychotherapeut, hat letztens gesagt, dass Trump fälschlicherweise immer als Narzisst bezeichnet wird. Und
also eigentlich kann nur der Therapeut von Donald Trump sagen, ob er ein Narzisst ist oder das nicht.
Erstens das und zweitens könnte man halt auch sagen, Donald Trump ist einfach ein widerliches Arschloch und ein gewiefter, dreckiger, verwöhnter alter Sack, der mit viel, viel Geld und viel, viel Unmut und viel, viel Twitter und...
Würdest du Donald Trump die Hand schütteln, wenn du ihn triffst?
Ich würde auch Donald Trump die Hand schütteln. Ich würde jedem Menschen die Hand schütteln. Das würde ich tun, wenn er mich die Hand schütteln lassen würde.
Donald Trump hat bestimmt einen ganz weichen, pergamentigen Händedruck. Und wirklich? Man findet, glaube ich, immer so eine Pommes. Wenn man ihm die Hand schüttelt, hat man noch so eine Pommes irgendwie, die ja dann irgendwie aus dem Ärmel fällt oder so.
Er soll ja recht kleine Finger haben und kleine Hand haben.
Da hat er
richtig schlimm darauf reagiert, als der Vorwurf war.
Deswegen hat er doch irgendwie die halbe Welt über den Tisch gezogen beim Begrüßen am Anfang
seines
Amtsantritts.
Und richtig fest gemangelt.
Aber ich glaube trotzdem, dass das nur so aussah.
Mhm.
In Wirklichkeit fühlt sich das, glaube ich, an wie so, kennst du das, wenn man als Kind so medizinische Handschuhe aufgeblasen hat und dann so Händedrücken damit geübt hat? So stelle ich mir den Händeschlag von Trump vor.
So ein kreatives Spiel habe ich nicht gespielt.
Nee.
Achso, du meinst so einen Ärmel rein oder wie?
Ja.
Ja, ja, okay. Ja, das
genau, und dann hast du so eine Gummihand und dann Dachchen. Ja, und, dann okay. So, und dann hast du so Talkumpulver an der Hand und dann ist es so ganz weich und ein bisschen von dem Atemluft auch so ganz warm. Und so stelle ich mir den Händedruck von Donald Trump vor.
Wenn jemand weiß von euch Hörerinnen und Hörern, wie sich der...
Nicht zu viele Call to Action.
Achso, ja. Achso,
Verzeihung. Also,
achso, Verzeihung.
Wie stellt ihr die Kommentare dann darunter vor? Also Donald Trump schüttelt so die Hand. Was war das andere Call to Action? Habe ich schon wieder vergessen.
Na, Worte zu rein.
Also,
zusammengesetzte Substantive, deutsche Substantive mit rein.
Ich finde es lustig, wie du Deutsch betonst.
Na, weil du ja den Rhein als den deutschen Schicksalsfluss bezeichnest.
Traumafluss.
Traumafluss, stimmt. Verzeihung.
Also du würdest Donald Trump auch die Hände schütteln?
Selbstverständlich.
Ich glaube, ich würde Donald Trump auch die Hand schütteln.
Ich würde jedem Menschen auf dieser Erde die Hand schütteln.
Wenn ich überlege gerade, wem ich nicht die Hand schütteln würde. Ich glaube, bei Krankheiten würde ich ein bisschen aufpassen. Also wenn ich in Gebieten bin, wo ich weiß, hier sind gerade sehr viele Infektionskrankheiten, also zurzeit die Welt, da würde ich dann schon eher zurückhaltend sein mit Händeschütteln.
Aber man kann sie sich auch danach sofort desinfizieren, wenn man da Angst vor hat. Oder wenn Menschen.
Nee, grundsätzlich, weil es gibt ja, du kannst es natürlich machen, aber so wie du dich da gestern in Freiburg durch halb Freiburg high-fived hast, du hast ja nicht danach sofort deine Hände desinfiziert, sondern hast erstmal im Auto gesessen, hast die Klinke angefasst, Tilo, halt mal die Kamera, hier, kannst du mal kurz mein Taschentuch nehmen, hier ist ein Glas von mir, Tilo, du hast da was am Zahn.
Ja.
Also so, ich meine, das ist ja erst, und dann hast du dir die Hände desinfiziert.
Wie so oft oder nein? Wie ab und an übertreibt Thilo natürlich maßlos.
Okay, ich hatte nichts am Zahn.
Falls ihr das Lachen im Hintergrund hört, wir sind nicht alleine im Auto.
Das hört man nicht.
Okay.
Aber wir können das Lachen. Also hier war gerade ein Lachen, das gehört zu. Den Namen darf ich ja nicht sagen. Ich habe ja so ein Piepgeräusch davon bekommen. Also wir sind nicht allein im Auto.
Ja.
Egal. Also natürlich, aber du hast natürlich nicht so. Du hast nicht nach einem High Five sofort nach einem Desi-Tuch gefragt, sondern du hast dann erstmal. Hast du erstmal.
Ich habe mich nicht an die Hygieneregeln gehalten für einen kurzen Moment, ja.
Und ich mache dir daraus keinen
Vorwurf. Ich glaube, wie alle in diesem Land sich auch schon in ihrem Leben in den letzten anderthalb Jahren nicht an die Hygieneregeln gehalten haben. Selbst gewisse Politikerinnen und Politiker haben sich nicht an.
Jetzt wird es. Das ist ein interessanter Satz. Ja. Ich finde es so lustig, dass man von Politikern immer.
Jetzt hier rechts halten.
Dass man von Politikern immer erwartet, dass sie nicht menschlich handeln, aber von ihnen erwartet, dass sie menschlich handeln sollen. Ja.
Also
es wird ihnen vorgeworfen, wenn sie sich irgendwie auf dem G7-Gipfel umarmen,
ja.
Was menschlich ist.
Ja.
Und dann wird ihnen aber auch gleichzeitig vorgeworfen, sie seien nicht menschlich. Aber wenn sie menschlich sind, wird es ihnen auch vorgeworfen.
Ja, es ist sehr opportun.
Ach, ich glaube, ich habe keinen Bock, Politiker zu sein.
Überhaupt nicht. Jetzt geradezu.
Ich kann die Schilder lesen. Euro-Airport, ich bin jetzt nicht beknackt.
Du hast dich aber gestern bei der Moderation auch kurz verfahren.
Ja, also das von war, daher, wir sind hoch, alle nur einfach... Hoch, ich merke die sieben Hände, die hier nach vorne gereicht werden, damit ich nicht dieses Euro-Airport-Schild verpasse. Lustigerweise, offensichtlich gibt es mehr... Warte, jetzt springen wir zu sehr in den Themen. Zurück zu den Politikern. Ja. Die sind... Also genau, dieses...
Und Politikerinnen.
Genau, PolitikerInnen dürfen keine Menschen sein und müssen aber Menschen sein.
Ja.
Müssen unmenschliche Entscheidungen treffen, müssen dabei aber menschlich bleiben. Das ist doch eigentlich... Du kannst doch nur irre werden als PolitikerInnen.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich so, dass du nicht allen irgendwie es recht machen kannst. Es wird immer Menschen geben, die dich für irgendeine Sache irgendwie kritisieren. Also, du kannst das machen, du kannst es so machen, du kannst es noch anders machen und es wird immer irgendeine Gruppe geben, die sagt, oder einzelne Menschen, die sagen, was hast du denn da für einen Mist verzapft?
Würdest du, ich bin immer noch beschäftigt mit dem Händeschütteln,
ja.
Was hältst du von Fistbumpen?
Ist eine Option.
Das finde ich immer sehr schmerzhaft.
Schmerzhaft?
Ja, ich finde
mal mental oder wie? Oder
nee,
wie?
Physisch. Also ich finde, die meisten Fistbumper fistbumpen zu
so hier?
Grobschlächtig.
Bump mal kurz.
Ja, du bist da sehr zart, aber du hast auch sehr, sehr harten Händedruck.
Danke.
Aber also es tut oft weh, finde ich. Da kommt dann irgendwie so ein Knöchel.
Ja, weil sie es nicht so geübt sind vielleicht.
Also jetzt, ich finde, nach anderthalb Jahren sollte man mal langsam liebevoll fistbumpen können.
Aber es ist für mich auf jeden Fall eine Option. Und auch der Porno-Begrüßungs-Ellenbogen ist für mich auch eine Option.
Den finde ich noch schmerzhafter. Und der ist auch, der Porno-Begrüßungs-Ellenbogen ist für mich die schlimmste, das ist so wie diese verkackten High-Fives im Sportunterricht. Also ich bump, also wie oft habe ich mit dem Ellbogen irgendwelchen Leuten irgendwie an die Brust gebobbt oder irgendwie in die Hüfte geknallt oder irgendwie in den Rücken gedonkt, weil er sich schon umgedreht hat.
Mhm.
Also so, das war mir, also der Ellbogenknock ist für mich die unangenehmste Form der Begrüßung, die man haben kann. Da kann man auch diese lustigen 80er-Jahre-High-Fives, wo man sich dann so hinten an Fuß fassen muss, machen. So, das ist so, also weil es gibt so viele verschiedene Variationen, wie man sich so begrüßen kann.
Ja.
Das würde ich gerne sehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Donald Trump sich durch die Welt Ellbogen begrüßt. Ich glaube, da gäbe es ganz viele blaue Augen. Und dann einfach so zeigen will, was er für ein Mucki-Typ ist.
Wenn er so rücksichtslos ist wie in seinem Twitter-Account, dann auf jeden Fall. Oder gewesen wäre. Er ist jetzt nicht mehr so im Fokus, glücklicherweise.
Das ist krass, oder? Der wurde abgeschaltet
ja.
Und man kriegt ihn nicht mehr mit.
Ja.
Das ist total irre, wie wirksam dieses Mittel ist.
Erstens das, aber es war halt auch vorher schon absurd, dass nahezu jeden Tag gleich die erste Schlagzeile war, was er schon wieder getwittert hat. Also wo man dann halt auch sagen kann, warum hat man das überhaupt auch so reproduziert, immer wieder?
Ja, ich hatte Julian Reichelt im Interview auch gefragt, ob er irgendwie so ein bisschen betrübt ist, dass Donald Trump nicht mehr twittert. Leider habe ich die Antwort vergessen jetzt und ich kann daraus jetzt nicht zitieren. Ja. Das war auf jeden Fall eine Frage, die ich ihm gestellt habe, weil ich meine, als Journalist ist es natürlich schon...
Es bringt Klicks, ganz einfach.
Das ist
aufmerksamkeitsökonomisch natürlich total nachvollziehbar, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch für das Thema, was uns gerade umtreibt, auch total Gift.
Ja.
So, also dieser Widerspruch ist ja gerade in den letzten 10 Jahren sehr, sehr groß geworden. Auf der einen Seite funktioniert die Logik so, dass die Klicks Werbeeinnahmen generieren und sie natürlich möglichst skandalös sein sollen oder aufrührerisch oder was auch immer irgendwie raufballern. Was hat er schon wieder gesagt? Weil sich natürlich auch jeder wieder ergötzt. Was hat denn Trump wieder Böses gesagt? Anstatt sich halt mit seinem eigenen Rassismus und mit seinem eigenen Sexismus und mit seinem eigenen Chauvinismus auseinanderzusetzen, muss man dann ihn als Projektionsfläche wieder nehmen. Was ist er für ein scheiß Mensch? Bla bla. anstatt den Trump bei sich selbst vielleicht auch mal zu suchen.
Und such den Trump in dir, ist ein gutes Motto.
Ja, ich habe da gibt es auch eine schöne Doku, such den Scaramucci in dir. Also es war einer seiner Berater von Florian Opitzen, Film System Error, und da gibt es halt diesen Spruch. Und
liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. Das war ein Einblick in die Art und Weise, wie Ben und ich uns unterhalten. Ben, willst du eine Cola? Es folgt ein 4-stündiger Vortrag über die Cola-Nuss und in die Rolle der Cola-Nuss in der Kolonialisierungsgeschichte Europas.
Und die gewerkschaftlichen Repressionen des Coca-Cola-Konzerns in Kolumbien.
Besonders
und
schön,
also von Arbeitern.
Die beste Kombination an Gesprächspartnern ist, glaube ich, Florian Baumgarten, Ben und ich. Das ist dann so drei Gockel unterhalten sich.
Gockel, meinst Gockel. Du, ich bin ein Gockel?
Wir beide sind auf jeden Fall Gockels, wenn wir miteinander reden. Und wenn Florian dabei ist, wird noch mehr gegockelt. Also wir gurren uns ganz schön an und plusern unsere Federn auf. Aber das ist ja auch unterhaltsam, wenn nicht andere Leute dabei zugucken.
Aber auch das ist sehr viel weniger geworden. Also ja. mit Flo und...
Wir sind auch langsam alt, also wir können auch nicht mehr unsere Federn so richtig aufstellen. Das klappt ja alles nicht mehr so richtig dann.
Ja, wir spannen das Rad und irgendwie wirkt es nicht mehr so.
Ja.
Oder es soll auch nicht mehr so. Also ich habe diesen Impuls nur noch sehr, sehr selten.
Man hat auch neue Impulse. Also zum Beispiel, du hast dich jetzt auch entschieden für die bald Ü40-Hobbys Triathlon. Ich werde, glaube ich habe versucht mit Schnitzen. Bin ich gescheitert, stelle ich mich einfach zu doof für an.
Nee,
ich werde wahrscheinlich irgendwann, also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Impuls gerade in mir drin, ob ich vielleicht doch Flaschenschiffe ziehen sollte.
Das wäre, glaube ich, eine ganz tolle Beschäftigung für dich.
Ja, ich glaube das.
Aber du hast ja früher auch Modelle gebaut,
ja.
Oder? Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe auch Flugzeuge, Schiffe, Hubschrauber und so gebastelt.
Ich frage mich, ob ich also mit meiner Ungeduld, sahen natürlich meine Flugzeugmodelle, waren eigentlich so in Klebstoff getunkte Plasteteile. Und weil ich einfach zu ungeduldig war, ich wollte damit spielen, aber das Aufbauen dauerte so lange.
Ja.
Ob ich heute, wenn ich Flugzeugmodelle bauen würde, geduldiger sein würde und mehr auf so Akribie achten würde.
Für mich war es genau diese Übung. Erstens die Ungeduld irgendwie zu trainieren und zweitens irgendwie meinen Perfektionismus oder meine Pedanterie irgendwie in was Haptisches, irgendwas Physisches umzuwandeln und dann ganz grazil da zu bemalen und ganz vorsichtig irgendwie ranzukleben und mit einer Lupe irgendwie ranzugehen und die kleine Antenne dann ganz genau ranzumachen und so.
Ich war einfach nur gerne high, auch von diesem Revell-Kleber. Das Beste mit dieser Metallnadel vorne, die immer verklebt ist und die man dann... Wie hast denn du diesen Kleber aus dieser Spitze rausbekommen? Ich würde
Ich habe die Kneifzange, das wurde immer Stück für Stück kürzer, weil ich die Kneifzange von meinem Papa genommen habe.
Macht man das so oder gibt es da noch einen anderen Trick? Hauchen oder sowas? Weil ich habe auch immer einfach ein Stück Metall abgeschnitten von von dieser Kleberspritze.
Na, oder mein Papa hatte dann irgendwie so Lösungsmittel. Der ist ja Chemiker und der hatte dann immer irgendwelche geilen Wässerchen und dann haben wir das vorne vielleicht noch so abgetupfelt oder so, wenn das ging. Aber wenn es richtig verkrustet war und so ein bisschen tiefer, dann habe ich es einfach abgeschnitten. Oder gerade die Flüssigkeit vom Papa nicht da war.
Mein Vater war auch Modellbauer. Aber der
hat der gebastelt?
Nur zivile Luftfahrt.
Ah ja.
Der fand Militärflugzeuge doof. Und auch Militär grundsätzlich fand er jetzt nicht so doll. Mhm. Und hat dann wirklich zu seiner Sammlung gehört dann irgendwie so eine schöne Antonov.
Mhm.
Oder irgendwie so eine Ilyushin oder also es waren eher die osteuropäischen Flugzeuge. Ich habe ja als Feedback im Übrigen bekommen zu diesem Podcast nicht mehr so viele DDR-Geschichten. Ich werde mich daran halten.
Von wie vielen Menschen hast du dieses Feedback bekommen?
Viele. Es ist richtig krass. Ich habe nur geschrieben, gibt es Anmerkungen für die Zukunft unseres Podcasts, was man noch so machen könnte. Es war allerdings auch nur eine Person, die geschrieben hat, weniger DDR-Geschichten. Es gab aber auch sehr viele, die gesagt haben, bitte mehr DDR-Geschichten. Ich glaube, man muss sich da irgendwie...
Und es sind dann Menschen, die im amerikanischen Sektor groß geworden sind, oder wie?
Das habe ich jetzt nicht, das ist einseitig, die Kommunikation. Ich habe gefragt und habe die Antwort bekommen, habe aber dann nicht mehr auf die Antwort nochmal geantwortet.
Okay.
Nee, es gab wie gesagt auch den Wunsch, das hatte ich dir erzählt, dass Ben soll mal wieder in einen Podcast kommen. Diesem Wunsch sind wir jetzt gefolgt.
Ja.
Und ich fand es total interessant, zu sehen, was so die Erwartungshaltung der Leute an diesem Podcast ist und wozu sie diesen Podcast hören. Also viele hören den zum Beispiel irgendwie, also zum Beispiel sowas, was wir beide gerade machen, gilt dann in dieser Kategorie Laber-Podcast, aber ich habe ja im letzten Jahr auch sehr, sehr viele inhaltliche Podcasts gemacht und da schrieben dann eben, ich glaube, da landet gerade Malte im Übrigen.
Müsste passen. Der
ist schon gelandet.
Ah ja, doch nee, gerade 22:57, könnte sein.
Ich glaube, das könnte Malte sein. Der pöbelt ja wahrscheinlich sehr viel als Westberliner. Genau.
Ja.
Und
Laber-Podcast
Also das
früher, ist so eine, nee, letztes Jahr hast du auch Inhaltspodcast, viele inhaltliche
dieses Podcasts. Dieses Jahr auch schon, also das ja. Ich mische das jetzt. Also ich versuche jetzt nicht immer nur, wir reden irgendwie darüber, wie Ben spitzt und wir beide uns zanken. Also,
und wo wir gerade hinfahren.
Und wo wir gerade hinfahren. Und
mit wem wir gerade zusammenarbeiten dürfen.
Und was den Leuten tatsächlich fehlt, und das kam wirklich sehr oft, diese von aus dem Ausland. Mhm. Also zum Beispiel schrieben ganz viele, dass diese Juarez-Folge mit dem Deutschen, mit dem ich in Juarez gesprochen habe, hat ihnen total gefallen. Und davon wollen, das gab es ja früher öfter. Und das soll wieder öfter kommen. Aber dann habe ich tatsächlich dann auch geschrieben, öffentlich, es geht halt gerade einfach sehr schwer. Mhm. So, und Freiburg ist für mich als Berliner eine sehr exotische Stadt. Aber ich glaube, für die meisten nicht so exotisch, dass man sagt, ich rede jetzt mal mit einem Freiburger, wie es ist, in Freiburg zu leben.
Na, oder mit einem Berliner oder einer Berlinerin, die nach Freiburg gezogen sind. Oder gezogen ist. Das wäre auch noch eine Option. Gibt's nicht.
Das kann es nicht geben.
Es gibt nur den einen Weg. Alle wollen nach Berlin.
Ich zitiere meine Oma, man wird in Berlin geboren und man stirbt auch gefälligst in Berlin. Nee, es gibt natürlich bestimmt Freiburger in Berlin, aber das wäre, glaube ich, das wäre so ein krasser Local-Podcast.
Du meinst Berliner in Freiburg, so
ja,
rum was.
Genau. Ja. Also ich glaube jetzt, wie ist das eigentlich für dich als Berliner in Freiburg? Gibt es hier eigentlich Döner? Also so stelle ich mir dann den Podcast vor. Den Informationsgehalt ist auch eher gering.
Na, wie unser einer Protagonist heute gesagt hat, es hat so einen tollen Döner in Berlin gegessen. Er hat den besten Döner seines Lebens in Berlin gegessen.
Das fand ich auch toll. Da haben wir dann, glaube ich, oder ich habe dann, glaube ich, gesagt, ja, das ist das Einzige, was wir können.
Döner. Wenn wir was können, dann ist es ein Döner.
Ja. Obwohl ich schon lange keinen Döner mehr gegessen habe in Berlin.
Ich esse ja eh keinen Döner mehr, aber...
Du isst Wöhner, ne?
Wöhner, genau. Oder ein Falafel im Brot. Aber jetzt labern wir gerade so ein bisschen rum.
Ja, ich merke das auch gerade, aber das sind ganz lustige 5 Minuten. Weil seit irgendwie 10 Minuten steht da 5 Minuten. Jetzt steht 4 Minuten da. Aber ich mache irgendwie, ich glaube, alles richtig.
Machst nichts falsch.
Ja.
Richtung Ballet Mulhouse.
Ja, du hattest ja 4 Jahre Französisch, bitte, wo fahren wir?
Ball Mulhouse.
Und Plotzheim. Das ist, glaube ich, dieser Flughafen ist so das Sinnbild Europas.
Also das ist doch hier ein Accent circonflexe, also so ein
Dächlein. Du hattest Französisch, ich hatte Russisch.
Accent aigu, Accent grave und Accent circonflexe, wenn es so...
Und dann
Ball. Ja, genau, und Ball Mulhouse.
Ich lese die ganze Zeit nur Milhaus.
Wahrscheinlich werden jetzt französischsprachige Hörerinnen und Hörer sich grämen und die Hände in die Haare packen. Was macht er da eigentlich für... Spricht er da komisch aus, aber das war jetzt mein...
Wir können ja nochmal, lass uns doch nochmal, wir sind ja auch bald da, lass uns doch nochmal konzentrieren.
Ja. Gerne. Es ist aber auch schon nachts um 11, also wir haben heute auch schon einen langen Tag
hinter uns. Ja, es ist, glaube ich, ich bin so gesprächstechnisch, befinde ich mich gerade in Stunde 9 oder so in einem flüssigen Gespräch. Allerdings das Gespräch mit dir fällt mir durchaus leichter.
Danke.
Weiß ich jetzt nicht, ob man sich dafür bedanken muss. Schüttel mir lieber die Hand.
Es war auch eher so ein ideologisches Höflichkeitsdingens und Anbiederung. Und so ein lauwarmer Versuch zu reagieren.
Schwimmen, fällt mir gerade ein. Wollen wir beide morgen schwimmen gehen?
Müssen wir machen.
Ja.
Ja.
Was ist denn eigentlich mit deinem, du warst in meiner Wahrnehmung schon immer sehr sportlich.
Danke. Ja,
Das ist jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht für bedanken.
Ja, ich nehme mich jetzt nicht so als sportlich wahr, aber ich mache, ja, kann sein, ja.
Kannst dich auch bedanken.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ich finde, du bist ein Olympionik, dann hättest du, cool, danke. Aber zum Beispiel, wenn du Treppen hochrennen kannst, würde ich auch sagen, bist du sportlich. Und ich würde sagen, du kannst Treppen hochrennen, oder?
Ja, ich muss es ja sein. Ich habe ja einen physischen Beruf oder einen sehr anspruchsvollen Beruf.
Warum machst du so viel Sport gerade?
Weil ich es brauche. Also, weil es mir einfach gut tut. Also sowohl mental als auch körperlich, weil ich einfach für solche Tage wie heute vorbereitet sein möchte. Und weil es irgendwie mehr wird. Ich merke, dass es immer mehr wird. Ich habe ja mit Laufen irgendwie angefangen und dann durch dich auch irgendwie das Schwimmen für mich wieder entdeckt. Und sonst spiele ich auch Basketball, tauche, Tischtennis. Und jetzt habe ich irgendwie für mich Fahrradfahren entdeckt, so noch als zusätzliches Dingens. Weil so bekannte Kumpels, Freunde um mich herum irgendwie auch jetzt Fahrrad für sich entdeckt haben. Und irgendwie ist es so ein schönes Ding, die Welt zu entdecken. Ist nochmal so eine ganz neue Perspektive.
Ich stelle mir gerade vor, wie wir beide im Erzgebirge groß geworden wären und wir würden das gleiche Gespräch führen und würdest sagen, ja, ich habe jetzt Langlauf für mich entdeckt und mit Gewehren schießen. Ich bin jetzt Biathlet.
Und irgendwie mag ich es, mich hart zu verausgaben, und ich merke immer mehr, wie sehr ich es mag, an meine physischen Grenzen ranzukommen und dabei dann zu merken, wie sehr man sie oder wie sehr ich sie, besser gesagt, mit einfach mit Willen so überschreiten kann. Und das reizt mich. Und
ist das ein Altersding? Also weil ich das ja auch habe.
Das ist immer mehr geworden. Ich bin 37, ich meinte ja letztens mit Spaß, ich bereite mich jetzt auf meine Midlife-Crisis vor. Aber irgendwie ist es so ein... Naja, es ist natürlich jetzt auch durch den Beruf, also dass ich gemerkt, weiß ich nicht, zum Beispiel, als wir vor ein paar Jahren in Indonesien waren, 2018 war das, glaube ich,
ja,
war ich so übelst fertig. Ich war richtig im Arsch danach. Richtig fertig, richtig im Sack. Und habe da dann auch gesagt, ich muss mehr machen, ich muss mehr für meinen Körper machen, noch mehr laufen gehen, noch mehr irgendwie trainieren, dass ich halt für solche Situationen einfach gerüstet bin, vorbereitet bin, wie ein Fußballer, wie eine Fußballerin, die einfach ihr, oder wir haben wie ein Sportler, wie eine Sportlerin, die einfach ihren Körper pflegen, aufrechterhalten, einfach da sein für den Wettkampf. Und letztendlich ist das dann hier, was wir gerade machen, ist dann so eine Art Wettkampf. So einfach da sein.
Es beeindruckt mich auch wirklich, diese neuen Kameras, die wir haben, die sind auch echt sauschwer.
Ja.
Es beeindruckt, ich finde das wirklich ernsthaft, also wie sagt man, beeindruckend, wie ihr diese Dinger den ganzen Tag schleppt.
Und dann meistens noch einen Rucksack dazu. Oder Rucksack noch ein Stativ.
Und dann irgendwie daraus, und dann auch noch irgendwie ohne Zitterhand dann irgendwie Aufnahmen macht.
Ja, es gibt schon Momente, wo ich manchmal ganz schön zittere. Und da will ich halt noch mehr hinkommen, dass ich sage, ich versuche noch ruhiger zu werden. Ich versuche noch mehr meinen Körper im Griff zu haben, damit ich mich dann auch konzentrationsmäßig, also vom Kopf her, weil wir halt ja auch inhaltlich sehr anspruchsvolle Dinge machen, wo wir dann schnell Entscheidungen treffen müssen, noch mehr, weniger mit meinem Körper den zu spüren oder mit dem irgendwie in Konflikt zu sein, noch mehr halt einfach zu sagen, jetzt bin ich auch im Moment mental so, dass ich dann sage, jetzt treffe ich die Entscheidung, die beste ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt so in den nächsten 4 Jahren einfach so ein ultimatives, krasses Sporttraining machst und dann kommt die FX15. Die FX15 ist so groß wie ein iPhone.
Genau.
Du kannst dann irgendwie so mit so einem Halsgurt, irgendwie könntest du es einfach bedienen, hast dann aber irgendwie Muckis wie Hulk. Warte, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Ich glaube, ich muss hier rechts ausfahren.
Ja, das fühlt sich, glaube ich, ganz richtig an. Ja, sieht gut aus.
Sind auf jeden Fall schon so Scheinwerfer. Also wir sind jetzt, glaube ich, am Flughafen schon mal angekommen.
Es gab auch keine Grenzkontrolle oder sowas.
Nee. Ich dachte tatsächlich, dass wir irgendwie so einen Spucknapftest oder irgendwas an der Grenze machen müssen, bevor wir hier einreisen, aber nicht. Das war, glaube ich, in Österreich so, ne? Da musste man, glaube ich, eine Zeit lang Testergebnisse vorzeigen, um einzureisen. Um Österreich ist es relativ still geworden. Was so, weil die waren ja immer so, wir machen jetzt diese Maßnahmen und dann hat Deutschland gesagt, machen wir das auch mal.
Dafür verfolge ich die österreichische Politik zu wenig, als dass ich das einschätzen könnte.
Das ist deine eigene Schuld. Keine Ahnung, du kannst Französisch. Was heißt Terminal? Das ist... Hilf mir. Also man merkt, man ist in Frankreich, nicht auf Englisch. Arrivé.
Aber da steht es doch auf Deutsch. Unten drunter.
Achso, Ankunft. Also Ankunft. Ja, da müssen wir hin.
Trägst du deine...
Was?
Kontaktlinsen nicht?
Nee, ich fahre hier mit -475 die ganze Zeit nach Gefühl.
Ach, deswegen hast du auch mit den beschlagenen Scheiben kein Problem mehr.
Ja, das ist die Lichtbrechung hat genau dann dazu geführt, ich kann scharf sehen. Das ist, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer richtig aufregend, wie ich jetzt ein Parkticket.
Baseler Flughafen Parkplatz fahren.
Und
4 Stunden
darf man hier maximal stehen.
Es war ein langer Tag, liebe Freunde und Freundinnen.
Nee, ich glaube, wir haben unsere Unterhaltungspflicht erfüllt in diesem Podcast. Ich mache mal wieder Fenster zu, weil sonst rauschelt es.
Wie lange haben wir denn jetzt geschnackt?
Man soll nicht im Podcast sagen, wie lange man geredet hat. Das ist die oberste Lektion Nummer 1. Nicht Hände schütteln im Podcast, nicht sagen, wie lange man schon aufgenommen hat. Wie lange haben wir schon aufgenommen?
Ist jetzt erst mein 5. 50 Minuten.
Also eigentlich haben wir unsere
Oder Pflicht, 4. Keine Ahnung.
Wir haben unsere Pflicht erfüllt.
6.
Was ist denn hier los? Das ist doch richtig voll. Weiß einer, wo Malta ankommt? Bei Ankunft wahrscheinlich, ne? Aber ist es hier die Ankunft?
Tja. Aber es stand ja Arrivé.
Also wenn du hier jemanden siehst, der mit O-Beinen und irgendwie so Basecap aggressiv... Vorsicht,
Zebrastreifen.
Ah ja, sind die in Frankreich auch aktiv?
Die Zebrastreifen? Jetzt hat er mich
rübergewunken. Dankeschön. Das ist schon wieder Ausfahrt. Gut, dann müssen wir, glaube ich, Malte mal Bescheid sagen, dass er zu diesem Parkplatz kommen soll. Ihr könntet
ja
auch mal
aufhören, ne? Ja. Könnten wir langsam machen. Ja.
Ja, dann parke ich, beende diesen Podcast und. Und achso, ja, natürlich folgt jetzt auch gleich wieder hierauf eine neue Kolumne, die ich vorlesen werde. Das kann ich schon mal sagen. Und vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Ben.
Ich danke dir. Tschüss.
Ich finde, das Piepen sollten wir noch den Leuten so ein bisschen geben. Piep, piep. Ich wollte eigentlich eine Kolumne vorlesen aus der DB Mobil, aber ich möchte die vorlesen, die erst in einer Woche erscheint. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach nächste Woche die DB Mobil Kolumne vorzulesen und diese Woche lese ich nochmal die aktuelle Kolumne aus der Berliner Zeitung vor. Und eine Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich kann natürlich auch uralt Kolumnen aus anderen Zeitungen vorlesen. Also wer daran Interesse hat, bitte einfach mir bei Instagram schreiben oder unter das letzte Bild, was ich zu diesem Podcast poste, runterschreiben. Ja, bitte auch uralt Kolumnen. Sie erzählt, dass sie früher Nikita genannt wurde. Heute würden sie aber alle nur noch Christina nennen, wie sie wirklich heißt. Früher, als sie noch jung war, ist sie mit Motorrädern durch die Innenstadt von Neapel gefahren und hat Menschen erschossen. Das war ihr Beruf. Dafür saß sie 23 Jahre im Gefängnis. Nicht für das Morden, aber dafür, dass sie für die Camorra gearbeitet hat, die neapolitanische Mafia. Sie übte ihren Beruf ohne Gefühle aus. Niemals verzeihen, die Waffe auf einen Menschen gerichtet, selbst wenn er gefleht habe. Wer damals, Anfang der 90er Jahre, Nikita kennenlernte, wusste, das Leben ist nun vorbei. Mit dieser Frau sitze ich in einem kleinen Fischerboot im Golf von Neapel. Das Meer zerrt an der winzigen Barke, hebt und senkt sie. Christina bewegt sich mit, als würde sie mit den Wellen tanzen. Einem Kollegen, der mich auf meiner Recherchereise über kriminelle Frauen begleitet, wird schlecht. Er schmeckt den festen Speichel der Übelkeit, gähnt ständig. Und obwohl diese Frau eine Mörderin ist, obwohl ihr Blick mir zeigt, dass in ihr noch die Kälte steckt, die sie benötigt, um einem Menschen die Seele zu rauben, fühle ich mich wohl. Zusammen mit ihrem Boot ruhe ich mich aus. Christina raucht Zigaretten und starrt aufs Meer, fährt sich durch das imposante Haar ein riesiges Nest aus Locken, wäre ich eine Möwe, ich würde auf ihrem Kopf landen, um dort meine Kinder aufzuziehen. Irgendwann wird sie sagen, sie schätzt das Wasser, und ich frage nach, will wissen, warum. Dann lächelt sie, drückt die Zigarette auf dem Holz des Bootes aus, schnipst sie nicht ins Wasser. Ich mag das Meer, weil Fische keine Fragen stellen. Dann wird mir kalt und ich fühle mich weniger wohl. Im Rahmen meiner Arbeit reise ich nicht selten in sichtbare Krisengebiete wie Syrien, Afghanistan oder den Irak. Aber viel öfter bereise ich die Krisengebiete, die uns alle umgeben. Ich bewege mich hinab in die Kellergewölbe unserer Gesellschaft, treffe mich mit den Mördern, den Kriminellen, den Verbrechern und Vergessenen, die alle mit ihren scharfen Messern an diesem verwunschenen Stück Kuchen, von dem wir alle ein Stück abhaben wollen, schneiden. In den letzten Jahren habe ich gelernt, diese Menschen bekommen immer das größte Stück. Und jedes Mal, wenn ich nach Berlin zurückkomme und mit der U2 fahre, um mich zu beruhigen, frage ich mich, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ich lebe seit 40 Jahren, seit 40 davon in Berlin, ausgenommen ist ein zweijähriger Exkurs nach Hamburg. Ich wurde in Berlin genau einmal überfallen. Von zwei Neonazis am U-Bahnhof Wuhletal, sie klauten mir ein 5-D-Mark-Stück, das war's. Ich treffe recht oft Menschen, die nach Berlin ziehen und von der Verwegenheit dieser Stadt sprechen. Und oft frage ich mich, was sie meinen. Meinen sie Neukölln, meinen sie Wedding oder Moabit, meinen sie Pankow, Hellersdorf oder Lichtenberg? Ostbezirke, die nachts leer sind und am Tage müde und die Westbezirke, die nachts lebendig sind und am Tage anstrengend. Ich habe Berlin nie als kriminelle Stadt wahrgenommen. Trotz zahlloser Serien, Dokus und ungenauer Spiegel-TV-Beiträge über Clans. Trotz vietnamesischer Zigarettenverkäufer in den 90ern am S- und U-Bahnhof Lichtenberg. Trotz Ecstasy-dealenden Rechtsradikalen im Hochhaus an der Andreasstraße in Friedrichshain. Berlin ist keine kriminelle Stadt. Und bevor mir die Leser von Thilo Sarrazins Buch mit Spucke und vor dem... Berlin ist keine kriminelle Stadt. Und bevor mir die Leser von Thilo Sarrazins Buch mit Spucke vor dem Mund widersprechen, wenn ich sage, Berlin ist keine kriminelle Stadt, heißt das nicht, dass es keine Kriminalität gibt. Die gibt es, das weiß ich. Aber das ist vielleicht einer der zahlreichen Nachteile, wenn Menschen sich ansammeln. Dann kommen auch die Verbrecher. Und während in der mexikanischen Stadt Juarez Körper von Brücken hängen, in Neapel Nikita mit einer Sense durch die Bezirke pflügt, fallen mir in Berlin nur die Hütchenspieler ein und vielleicht noch die Hipster-Barbiere, die es so zahlreich gibt, dass ich denke, jeder Bart in Berlin hat nun seinen eigenen Laden. Wir in Berlin haben uns an diese Wirklichkeit gewöhnt. Deswegen erscheinen uns kleine und große kriminelle Ereignisse immer wie das Ende der Sicherheit. Dem ist aber nicht so. Ich habe in dieser Barke im Golf von Neapel verstanden, worum es geht, was eine kriminelle Stadt ausmacht. Die Bewohner haben sich an die Gewalt gewöhnt, an die Verbrechen. Es geht nicht um einen überfallenen BVG-Busfahrer oder einen ausgeraubten Späti. Wenn in Berlin irgendwann mal die Toten Normalität werden, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass eine Nikita vorbeikommt, um uns zu erschießen, dann wissen wir, Berlin ist verloren. Und demnach ist die Antwort auf meine Frage, in welcher Welt ich eigentlich lebe, eine einfache. In einer sicheren.